Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Es freut mich sehr. Ich glaube, das ist schon fast ein Jahr her, wo ich da in der Gemeinde war. Ja, diese Gemeinschaft mit euch wieder zu haben. Und wir wollen heute Morgen ein wenig über Israel reden. Ich war ein bisschen hin und her gerissen. Was soll ich reden? Ich habe auch darüber gebetet, Herr. Schenk mir Weisheit. Ich habe zwei Themen vor Auge gehabt und da kam ich da im Saal rein, also besser gesagt im Eingang. Und da hat mir ein Bruder ganz freundlich begrüßt und mir gefragt, sagst du noch was über Israel? Da war mir eigentlich innerlich schon klar, ja, heute nehme ich den Predigt über Israel. Ja. Und ja, 7. Oktober, letztes Jahr, das haben wir alle miterlebt, was da geschehen ist. Und wenn wir über Israel reden, da spalten sich die Geister. Habt ihr sicher auch erlebt. Auf der einen Seite merkt man auf der Straße unsere Städte, das Antisemitismus wird immer stärker und stärker. Man fragt sich eigentlich, warum? Ja, warum hasst man die Juden? Das ist eine berechtigte Frage, weil das ist ein Phänomen, wo wir weltweit sehen. Ich sehe nirgendwo eine antideutsche Geist, ja, so gegen den Deutschen. Ich habe keine Demonstrationen gegen Deutsche gesehen, irgendwo in anderen Ländern. Ja, gut, wahrscheinlich seid ihr Deutsche ganz sympathisch. Ja. Aber weltweit ein wachsender Antisemitismus. Und wir müssen einfach vor Augen haben, es sollte uns nicht überraschen. Es sollte uns gar nicht überraschen. Weil es geht um einen Kampf gegen Gott. Und ich will jetzt nicht sagen, dass die Juden besser sind als andere. Da müssen wir sehr aufpassen als Christen, dass wir immer nüchtern bleiben. Aber wir müssen trotzdem sehen, dass die Geschichte Israel anders ist als jede andere Geschichte dieser Welt. Als jeder andere Volk. Ja, wir haben wahrscheinlich auch unsere Geschichte. Die Schweizer sind auch sehr stolz über ihre Geschichte, vor allem über Wilhelm Tell und so weiter und so fort. Ja. Seit 1291 haben wir diesen Bund der Länder, also der Kantone besser gesagt. Man ist sehr stolz vielleicht darüber. Aber keine Geschichte ist so wie die Geschichte Israels. Wir müssen es vor Augen haben, die Geschichte Israels ist nicht zu trennen vom Wort Gottes. Nicht damals, und auch nicht heute. Ich weiß, in der Kirche gibt es unterschiedliche Meinungen, was Israel angeht. Ich hoffe, nach der heutigen Morgen auch da ein wenig Klarheit hineinzubringen. Wir haben unsere kirchliche Tradition, unser kirchliches Verständnis über Israel. Und tatsächlich bis zum 19. Jahrhundert war der Hauptverständnis, was das Volk Israel angeht und das Land Israel angeht, die sogenannte Ersatztheologie. Was heißt, die Gemeinde hat die Stellung Israel auf sich genommen und so gibt es nur noch ein Volk vor Gott, die Gemeinde. In gewisser Hinsicht hat dieses Verständnis ein Recht, weil wir sind im Gemeindezeitalter und in diesem Gemeindezeitalter offenbart sich Gott durch die Gemeinde, durch die Kirche. Das ist das Volk, das Gott auserwählt hat. Ein Volk von allen Nationen der Erde. Aber dann kommt die Frage, ja, was ist mit Israel? Hat Gott Israel auf Seite gesetzt und hat er keinen Plan mehr? Und das war allgemein der Verständnis, ja, Gott hat keinen Plan mehr mit Israel. Wir müssen aber 2000 Jahre zurückgehen in die Geschichte. Mehr als 2000 Jahre. 2400 Jahre zurück. Wir sehen dort, die Juden kehren zurück aus Babylon. Sie kehren zurück aus Babylon, so wie Gott es vorausgesagt hat im Propheten Jeremia. Und warum sind sie zurückgekehrt? Weil Gott sein Wort hält. Gott hält seine Verheißungen. Und Israel hat schlussendlich mit dem Heilsplan Gottes zu tun. Ja, warum kehren sie zurück? Der erste Lied, wo wir gesungen haben, haben wir über Lamm gesungen und über Löwe. Der Lamm Gottes und der Löwe aus dem Stamm Juda. Und genau dies sehen wir in Offenbarung Kapitel 5. Ihr dürft gerne öffnen, Offenbarung Kapitel 5. In Offenbarung 5 lesen wir, Johannes, er ist traurig, keiner ist da, der das Buch öffnen kann, das versiegelte Buch. Und dann wird gesagt, Vers 4, und ich weinte sehr, weil niemand für würdig befunden wurde, das Buch zu öffnen und zu lesen, noch auch hineinzublicken. Und einer von den Ältesten spricht zu mir, weine nicht. Siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist, die Wurzel Davids, um das Buch zu öffnen und seine sieben Siegel zu brechen. Und ich sah und siehe, in der Mitte des Thrones und der vier lebendigen Wesen und in der Mitte der Ältesten stand ein Lamm wie geschlachtet. Was sieht Johannes? Auf deiner Seite wird ihm gesagt, siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel Davids, so wie es vorausgesagt wurde. Aber wer ist der Löwe aus dem Stamm Juda? Der geschlachtete Lamm Gottes. Das ist ein wichtiger Punkt. Der geschlachtete Lamm Gottes. Das ist auch der Grund, warum das Volk Israel zurück sein musste im Land Israel damals. Deshalb kam man sie aus Babylon zurück. Wir müssen vor Augen haben, nach Gottes Maßstab hätte sie nur eins verdient, ewig vernichtet zu werden, weil sie untreu waren. Aber Gott hält sein Wort und Gott hat verheißen, ein Überrest wird übrig bleiben. Warum? Weil er sein Wort hält, weil Gott noch einen Plan hat. Also sie musste zurückkehren, warum? Weil der Lamm Gottes noch kommen musste. Und dies geschah dann später unter den Römern. Er kam. Er kam, so wie es vorausgesagt wurde in Jesaja 7, Vers 14. Der Geburt der Jungfrau. Er ist geboren wo? Wie es vorausgesagt wurde in Micha Kapitel 5. In Bethlehem Ephrata. Er ist in armem Verhältnis zur Welt gekommen, so wie es Jesaja schon voraussagte. Er ist gekommen, um uns verlorene Menschen zu erlösen. Und was sagt Jesus, die Samariterin? Das Heil kommt von den Juden. Also die Juden mussten zurück sein im Land, damit dann das Heil kommen kann für alle Nationen der Erde. Und das hat sich auch erfüllt. Dann aber die Juden selbst als Nation nahmen ihn nicht an. Achtung, wenn wir dies sagen oder vor Auge haben, müssen wir eins auch noch was vor Auge haben. Die Apostel waren Juden. Die erste Gemeinde war jüdisch. Paulus, Apostel der Heide, wo ging er immer zuerst hin nach der göttlichen Ordnung? Immer zuerst zu den Juden in der Synagoge. Wir müssen auch sehen, die Zerstreuung der Juden war auch ein Werkzeug Gottes. Ein Missionar, der irgendwo hingehen muss, der muss sich immer Gedanken machen, wie begegne ich den Menschen in diese eine Stadt, wo ich hingehe. Er muss den Sprache lernen, Kultur lernen. Teilweise geht es über Jahrzehnte, bis er endlich die Menschen erreichen kann. Für Paulus war es gar kein Problem. Auf der einen Seite konnte er Griechisch, aber in jeder Stadt gab es was? Die Juden waren zerstreut, eine Synagoge. Es ist faszinierend. Er ging in die Synagoge. Und die meisten von euch wissen, ich bin ja in Israel aufgewachsen. Und bei uns in Israel gibt es den Spruch, wo es zwei Israelis gibt, gibt es drei Meinungen. Anders gesagt, zwei Juden, drei Meinungen. Ja? Und das ist ein wenig so. Und was geschieht in der Synagoge? Paulus kommt dorthin. Er beweist, dass Jesus der Christus ist, der Messias ist. Was geschieht dann? Die einen sympathisieren mit ihm. Die einen gehen gegen ihn. Diskussionen, da kommen die Heiden hinein, sie hören die Diskussion und dann bekehren sich Jude und Heiden und dann entsteht eine Gemeinde. Wunderbar, nicht? Also auch die Zerstreuung der Jude wird zum Werkzeug Gottes fürs Evangelium. Aber dann kommt mit Recht diese eine Frage. Hat Gott sein Volk verworfen, ja oder nein? Und für die Jünger war klar, dass das Wort Gottes sich noch nicht ganz erfüllt hat. In Apostelgeschichte Kapitel 1 lesen wir Folgendes. Apostelgeschichte 1, Vers 6, da wird eine Frage gestellt an Jesus. Da fragte ihn die, welche zusammengekommen waren und sprachen, Herr, stellst du in diese Zeit für Israel die Königsherrschaft wieder her? In anderen Worten, wirst du jetzt aus der Löwe von Juda kommen? Sie erwarteten, durchs Wort Gottes, durchs Alte Testament, verstanden sie, es musste nationale Erretter kommen. Sie haben das erste Kommen jetzt verstanden. Das Lamm Gottes, der Ewige, der gekommen ist, der Mensch geworden ist. Aber jetzt wussten sie, etwas ist noch offen. Er muss als König kommen. Und dann sagt Jesus, er aber sprach zu ihnen, es ist nicht eure Sache, die Zeiten oder Zeitpunkte zu kennen, die der Vater in seiner eigenen Vollmacht festgesetzt hat. Was sagt Jesus nicht? Er sagt nicht, ihr irrt euch, ihr seht es falsch, die Geschichte Israel ist jetzt vorbei. Er sagt was? Es kommt der Zeit, wo sich dies erfüllen wird. Aber dies bleibt in Gottes Souveränität. Ihr aber, Vers 8, sondern ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und in Samaria und bis an das Ende der Erde. Er beruft den Jünger. Die Gemeinde geht hin in alle Welt. Aber etwas bleibt noch offen. Der Löwe von Juda wird noch kommen, muss noch kommen. Dies muss noch geschehen. Die Juden werden 70 nach Christus, 135 nach Christus aus ihrem Land verstreut. Sie sind nicht mehr im Land. Und das bleibt lange Zeit so. Fast 2000 Jahre. Aber im 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert geschieht etwas. Auf einmal kommt ein Umdenken. Ein Umdenken bei den Juden, aber interessanterweise auch bei den Christen. Bei den Christen geschieht etwas, das man versteht. Spurgeon zum Beispiel, der sagte, wenn es etwas gibt, was im Wort Gottes klar ist, dann ist es die Wiederherstellung des Volkes Israel im Lande Israel. Es war ihm klar, dies muss noch geschehen. Ein Verständnis, der lange Zeit ein wenig verborgen war, wurde wieder neu entdeckt. Ich komme noch gerade dazu. Aber das war bei den Christen. Und dann geschieht noch etwas, auch die Juden beginnen zu verstehen. Wir finden keine Ruhestätte für uns als Volk. Nicht unter den Christen, nicht unter den Moslems. Egal wo sie waren, wurden sie schlussendlich verfolgt. Und da erfüllt sich 5. Mose Kapitel 28. Gott hat ihnen es vorausgesagt, dass dies geschehen wird. Der Grund? Weil sie untreu waren. Mit einem Ziel war es, dass sie schlussendlich Christus erkennen. Jetzt müssen wir aber vor Auge haben, okay, die Juden kehren zurück in dem Land, wo Gott Abraham, Isaac und Jakob verheißen hat. Das ist wichtig, sie kehren zurück, weil Gott es vorausgesagt hat. Aber die Wiederherstellung des Volkes Israel im Land Israel war alles andere als selbstverständlich. Weil wir sehen einen Kampf vom Teufel gegen Gott. Wir müssen verstehen, wenn der Teufel Israel vernichten wird, ist Gott was? Ein Leugner. Da kann man Gott nicht ernst nehmen. Und das ist dieser ständige Kampf, die Vernichtung Israels. Und der Höhepunkt dieser Kampf war tatsächlich der Holocaust. Damals in der Holocaust, 6 Millionen Juden wurden umgebracht. Warum? Der Teufel wusste, wenn die Juden zurückkehren in dem Land, der Gott Abraham, Isaac und Jakob verheißen hat, dann geschieht etwas, was ihm gar nicht willkommen ist. Dann wird der Herr bald kommen. Dann wird das zweite Kommen des Herrn unmittelbar vor der Tür stehen. Und wenn jemand dies nicht will, ist es der Teufel. Also setzt er alles in Bewegung, dieses Volk zu vernichten. So können wir auch den Zweiten Weltkrieg verstehen, was da alles geschah. Der Holocaust verstehen, auch wenn es sehr schwer einzuordnen ist. Es ist vor allem schwer einzuordnen ist, weil da sehen wir, wie Segen und Fluch so nah beieinander sind. Wenn wir unsere Region anschauen, das christliche Europa, in keiner Region wurde so viel Krieg geführt wie in christliche Länder, reformatorische Länder. Aus diesen Ländern kam so viel Segen und so viel Fluch. Segen und Fluch ist oft nah beieinander. Wenn Glaube nur noch Tradition wird, ohne innerliche Überzeugung, kann sie zu Fluch werden. Aber was geschieht? Aus dem Asche des Holocaust entsteht was? Der Staat Israel. Und wir müssen eins vor Augen haben. Die Nationen haben sehr wohl damals im UNO dafür gestimmt, für die Staatsgründung Israels. Aber die Nationen wussten, dieser Staat wird nicht überleben. 14. Mai 1948 ist der Staat Israel gegründet worden. 15. Mai 1948 in den europäischen Medien steht Folgendes. Jetzt werden die Juden ihren zweiten Holocaust erleben. Es war ihnen klar, sie werden es nicht überleben können. Gegen diese Übermacht der Nationen rundherum. Nationen, die nie akzeptieren werden, dass ein jüdischer Staat auf diesem Boden, wo sie heute sind, entsteht. Wo waren die Nationen damals, wo dafür gestimmt haben? Keinen dieser Nationen, außer eine, ich komme noch gerade dazu, hat als Staatsmacht Hilfe geschickt. Keine. Sondern nur, wisst ihr, welches Land, interessanterweise? Tschechien. Tschechien war einer dieser Länder, wo tatsächlich militärische Hilfe diesen neu gegründeten Staat Israel geschickt hat. Erstaunlich, ja. Aber sonst, sie waren auf sich selbst gestellt. Und der Unabhängigkeitskrieg haben sie schlussendlich gewonnen. Das Land wurde ja damals vom UNO, das war ja in zwei Länder, Israel, Palästina. Das war ein Konstrukt, der unmöglich war zum Überleben überhaupt. Viele wollen dieses Konstrukt wieder einführen. Aber sie sind zurück. Sie haben den Krieg gewonnen. Und wisst ihr, wenn es um Israel geht, ich glaube, das habe ich schon euch mal erzählt, es ist ein Wunder, nicht nur, dass sie zurückkehren vom einen Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde, sondern sie kehren dort zurück, wo Gott sich Abraham offenbart hat. Dieses Land, wo Gott Abraham, Isaac und Jakob verheißen hat, zu ewigem Besitz. Und dann geschieht noch etwas Erstaunliches. Damals, durch die babylonische Gefangenschaft, wo die Juden zurückkamen, kam eine fremde Sprache hinein, die als aramäische Sprache. Und das aramäische Sprache wurde immer dominanter und das hebräische Sprache verlor ihre Dominanz. Es wurde immer mehr zu Liturgiesprache, aber nicht mehr zu dieser Sprache, wo man in der Gasse Jerusalems geredet hat. Wir sehen auch diese Zitate von Jesus. Eli, Eli, lama sabachthani. Das ist aramäisch. Ist nahezu hebräisch, aber es ist aramäisch. Also schon zur Zeit Jesus war das Hebräische fast nur noch eine Liturgiesprache. Im 3. Jahrhundert war es eine Sprache, wo man nur noch in der Synagoge geredet hat. Also eine tote Sprache. Und dann geschieht dieses Wunder. Im 20. Jahrhundert wird diese tote Sprache wieder lebendig. Es ist die einzige Sprache, der wieder lebendig wurde. Bei uns in der Schweiz probiert man das Rätoromanische zu retten. Ja? Ihr wisst, wir haben eigentlich 4 Landessprachen, nicht 3. Ja? Also Deutsch, also Schweizerdeutsch, Achtung, ja. Da haben wir Französisch und Italienisch. Und dann noch Rätoromanisch. Man probiert diese Rätoromanische zu retten, aber wenn man mit diesen Leuten redet aus Graubünden und fragt, du, was meint ihr, wird's überleben? Die meisten, ja, sieht nicht so aus. Unsere Kinder reden es ja nicht mehr. Ja. Also hebräische Sprache war tot und wurde wieder lebendig. Zufall? Nein. Gottes souveräner Plan. Jetzt müssen wir sehen, damals gab es eine regelrechte Erweckung auch unter den Christen nach dem Zweiten Weltkrieg. Viele sahen diese Staatsgründung Israel und wussten, der Herr kommt bald. Ja, bei uns im Missionswerk Mittenachtshof, wir sagen das auch schon seit über 60 Jahren, der Herr seit 1955, ja, der Herr kommt bald. Und wisst ihr was? Der Herr kommt bald. Das ist so, ja. Der Herr kommt bald. Lass uns freuen. Wir sollten uns nicht von diesem ganzen Ereignis, wo rund um uns geschehen, uns beeinflussen, sodass wir depressiv und orientierungslos sind, sondern umgekehrt. Diese Ereignisse zeigen, da befindet sich ein Kampf. Ein Kampf von wem? Vom Teufel gegen Gott. Er will alles zerstören, was noch irgendwie gut ist. Die Maßstäbe Gottes, die Ehe zerstören. Mann und Frau zerstören, alles zerstören und auch Israel zerstören. Es passt alles zu einem Muster. Und das zeigt uns anhand vom Wort Gottes, Herr, du kommst bald. Und das sollte uns zu was führen? Wir sind traurig über dies zu sehen, was in der Gesellschaft geht. Aber umso mehr heute sollten wir Zuversicht vermitteln an eine verlorene Welt. Wir haben rettende Botschaft. Nicht die anderen. Wir haben es. Darum, freut euch, der Herr kommt bald. Das sollten wir vor Augen haben. Ein bisschen weniger Medien lesen, weniger Nachrichten konsumieren, weniger im Internet und mehr im Wort Gottes zu Hause sein. Und wir bekommen wieder Kraft und Zuversicht. Mehr auf unsere Knie vor Gott im Gebet. Herr, komme bald. Das gibt uns wieder Kraft und Zuversicht. Weil wenn wir unsere Medien anschauen, dann werden wir depressiv. Wenn wir unsere Welt anschauen, ja, Traktoren, Kreisel, ja, alles gesperrt, also ich weiß nicht, wie ich reagiert habe, würde, ja. Bin ja ein wenig orientalisch geprägt und wenn Orientaler mal, ja, dann muss man ein bisschen, ja, ich verstehe das. Also ich sehe manchmal diese Klimakleber, ich bin überrascht, diese Geduld, wo die Leute haben, wo mit ihrem Auto da stehen. Also das würde in Israel nie gehen, ja. Also das könnte Gott vergessen. Ja, die sollen das mal im orientalischen Land probieren. Viel Glück. Aber das zeigt uns, wollen wir uns davon prägen lassen oder von Wort Gottes? Und das muss uns jetzt vor Augen sein. Israel ist zurück. Und Israel ist zurück, weil Gott es so wollte. Jetzt, wenn es damals beim Staatsgründung Israel, für die meisten Christen war es klar, ja, es ist Erfüllung vom Wort Gottes. Heutzutage aber ist es gar nicht mehr so klar. Die antisemitische Verständnis auch unter Christen wird immer stärker und stärker. Das ist eine Seite. Auf der anderen Seite, die Prägung der reformatorischen Theologie, von der wir ja vieles genießen, wird wieder stärker und stärker. Ja, unser ganzer Glaube ist reformatorisch. Und trotzdem, die Reformation geht weiter. Es hört nicht auf. Im Reformation wurde ja mehrere Punkte klar erwähnt. Sola fide, allein der Glaube. Sola scriptura, allein die Schrift. Solus Christus. Sola gratia, allein die Gnade und soli Deo Gloria, Gott allein gehört die Ehre. Das sind sola scriptura. Ein wichtiger Element. Aber nur so lange, wenn es nicht um Israel geht. Wenn es um Israel geht, auf einmal ist man da nicht mehr so klar. Wir müssen schon vor Augen haben, wahrscheinlich hätten wir es früher auch nicht verstanden. Aber spätestens bei der Staatsgründung Israel hätten wir unsere Glaubensbekenntnis revidieren müssen. Weil damals hätten wir sagen müssen, oh ja, wir lesen, dass Gott das Land zurückgeben wird. Wir lesen, dass das Volk am Ende der Zeit zurückkehren wird. Und die fragen uns, warum sind sie zurückgekehrt? Lass uns ganz kurz öffnen, Hesekiel Kapitel 36. Hesekiel 36, da sagt Gott Folgendes. Vers 22, darum spricht zu dem Haus Israel, so spricht Gott der Herr, nicht um euretwillen tue ich dies, Haus Israel, sondern wegen meines heiligen Namens, den ihr entweiht habt unter den Heidenvölkern, zu denen ihr gekommen seid. Was tut er? Vers 24, denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Diese Erfüllung zum ersten Mal unter den Babylonier. Entschuldigung, unter den Perser. Und später aber in der Endzeit. Und siehe, sie sind da. Sie haben es nicht verdient. Es ist Gott, der am Handel ist. Ja. Aber nochmal für uns, warum sind sie zurückgekehrt? Weil der Herr kommt. Wenn wir Offenbarung lesen, 12 zum Beispiel, dann verstehen wir ganz klar, das Volk Israel muss zurück sein im Land Israel, damit der Löwe aus dem Stamm Juda kommen kann. Damit das tausendjährige Reich auf Erde aufgestellt werden kann. Wir müssen sehen, vielleicht kurz noch einzelne biblische Verse, warum es wichtig ist, dass wir Gott beim Wort nehmen. Dass wir einfach glauben, was Gott sagt. Im Psalm 105 sagt der Psalmist Folgendes über Gott. Psalm 105, Vers 8 bis 10, da lesen wir, er gedenkt auf ewig an seinen Bund, an das Wort, das er ergehen ließ, auf tausende Geschlechter hin, an den Bund, den er mit Abraham geschlossen, an seinen Eid, den er Isaak geschworen hat. Er stellt ihn auf für Jakob, als Satzung für Israel, als ewigen Bund. Als er sprach, dir gebe ich das Land Kanaan. Okay? Auf tausend Geschlechter hin, als ewigen Bund, das Land Kanaan. Ja, die Diskussion, wem gehört das Land? Wir müssen da auf der einen Seite biblisch bleiben und wir sehen, die Bibel sagt, das Land gehört dem Volk, der Gottes verheißen hat. Das Volk, das aus Abraham, Isaak und Jakob entstanden ist. Eine Überreste übrig bleibt, damit Gott seine Verheißung erfüllen kann. Im Psalm 106 lesen wir, ab Vers 43, er rettet sie oftmals, aber sie widerstrebten ihm mit ihren Plänen. Und sie sanken immer tiefer durch ihre Ungerechtigkeit. Aber er sah ihre Not an, als er ihr Schreien hörte. Und er gedachte an seinen Bund mit ihnen und empfand Mitleid nach seinem großen Gnade. Und er ließ sie Barmherzigkeit finden bei allen, die sie gefangen hielten. Rette uns, Herr, unser Gott. Sammle uns aus den Heidenvölkern, dass wir deinem heiligen Namen danken und uns glücklich preisen zu deinem Ruhm. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und alles Volk soll sagen Amen, Halleluja. Ja, Gott gebührt die Ehre. Und so gebührt Gott die Ehre auch, dass das Volk Israel heute zurück ist in dem Land, der Gott Abraham, Isaak und Jakob verheißen hat. Jetzt kommen wir zurück zu heute. Warum haben wir heute eine Entwicklung in der Gemeinde? Und ich merke das sehr stark. Ich bin ja oft unterwegs und ich muss euch mit Erschrecken sagen, man erlebt etwas, was nicht gut ist. Viele Gemeinden lehnen das Thema Israel ganz ab. Ich weiß, viele haben ein bisschen Mühe, es einzuordnen. Aber es wird nicht mehr darüber geredet, sondern umgekehrt. Es kommt eine Art alter Antisemitismus in die Gemeinde hinein, der sehr, sehr problematisch ist. Gehen wir ganz kurz zurück zu 7. Oktober, aber Was ist das, was Israel da erlebt hat? Seit 7. Oktober befindet sich Israel in der längsten Krieg seit dem Unabhängigkeitskrieg. Bald 4 Monate lang. Es ist ein Krieg, wo man eine Frage hat: Können wir in dieser Region überleben? Ihr müsst vorstellen, der gesamte Norden, 5 Kilometer von der Grenze, alle Siedlungen wurden evakuiert, also Dörfer. Außer die Tiere nicht, ja. Nur die Bauern sind noch dort, aber das war es auch. Alle anderen wurden evakuiert. Das seit 4 Monaten schon. Rund um Gazastreifen dürfen sie jetzt zurückkehren, seit letzter Woche. Wenn sie wollen. Aber viele Israelis sagen, wollen wir so überleben? Wollen wir in so ein Land leben, wo wir keine Sicherheit haben? Und da kommt nochmal diese Frage an den Juden, und wo habt ihr Sicherheit gehabt? Habt ihr heute Sicherheit in Frankreich? Könnt ihr in aller Freiheit in Berlin herumlaufen? Nein. Und das ist ein Akt der Verzweiflung fast, wo sie sagen, wo wollen wir hingehen? Und da sehen wir auch Gottes Handeln. Weil genau dorthin will Gott sie hinbringen, dass sie merken, es gibt einen Weg. Und dieser Weg heißt Jesus Christus. Aber zurück zu uns als Gemeinde. Ich glaube, es ist enorm wichtig, dass wir bleibend Israel richtig einordnen. Nicht Sympathie, Empathie. Es gibt auch unter uns Israel-Fanatiker. Ja? Israel ist alles heilig. Nein, ich bin Israel aufgewachsen. Ich glaube mir, Gottlosigkeit in Israel ist genauso wie ein westlicher Staat. Tel Aviv ist ein Sündepool. Das ganze LGBTQ ist führend in Tel Aviv. Fragt solche, die Israel aus säkulärer Hinsicht kennen. Überall, wo sagen, ja, ich komme aus Israel, da sagen die, ah, Tel Aviv, der Partystadt. So, nein, nicht Tel Aviv, ich wohne in Haifa. Ja. Aber das ist das, was die Leute im Kopf haben. Es ist unglaublich, wie viel Sünde da ist. Und da redet Gott ja auch. Aber es geht nicht darum. Es geht um was anderes, weil wenn dieses Volk vernichtet wird, dann wird Gott seine Verheißung nicht erfüllen können, glaubt der Teufel. Das ist auch etwas Krasses, nicht? Der Teufel glaubt, er kann Gott besiegen. So sehr ist er von sich selbst überzeugt. Jesaja 14, Ezekiel 28. So sehr ist er von sich überzeugt. Hochmut, Stolz. Er glaubt, er kann Gott besiegen. Nein, sie werden nicht siegen. Die, die gegen Israel kämpfen. Und dieser Kampf wird bleiben, bis der Herr kommt. Und wir müssen keine Illusion vor Augen haben. Im Buch Sechaja lesen wir über das Ende, was noch kommen wird über Jerusalem. Und dann wird sich Gott offenbaren. Aber nochmal zurück zu uns Christen. Wo, wie stehen wir? Es war Paulus, der damals schon erkannte, dass es eine Zeit kommen wird, wo die Christen die Juden nicht einordnen können. In Römerbrief, interessant, genau im Römerbrief, schreibt Paulus 3 Kapitel, 19 und 11, über diese Thematik. Das sind faszinierende Kapitel, weil dort wird Gottes Souveränität gezeigt, Gottes Handeln gezeigt. Und der Höhepunkt im Kapitel 11, wenn er vorher die Gnadenlehre erklärt, kommt dann mit Recht diese Frage in Bezug auf Israel. Ich lese erst Kapitel 10, Vers 20 und 21. Jesaja aber wagt sogar zu sagen, ich bin von denen gefunden worden, die mich nichts suchten. Ich bin denen offenbar geworden, die nicht nach mir fragten. In Bezug auf Israel aber spricht er, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk. Okay, das ist Gottes Resümee in Bezug auf das Volk Israel. Das Volk, die, wo nicht gesucht haben, es ist wahrscheinlich Jesaja, der sogar über die Gemeindezeitalter redet. Und über Israel, dass sie rebellisch sind. Ja, so sind sie. Und tatsächlich, Geschwister, dass der jüdische Theologie, das rabbinische Theologie ist eine Verblendung. Durch diese Theologie können sie Jesus nicht sehen. Das ist ein Problem. Aber Jesus wird es schon so weit bringen, dass sie ihn erkennen werden, denn sie durchbohrt haben. Aber jetzt die Frage nochmal für uns Christen. Wie stehen wir jetzt zu dieser Situation? Und zu dieser Frage, hat Gott jetzt die Israel verworfen, ja oder nein? Paulus in Kapitel 11 ergibt 7 Argumente oder Beweise, dass Gott Israel nicht verworfen hat. Wir müssen sehen, warum in den Römerbrief. Römer, das war eine Gemeinde, die kurze Zeit ohne Juden war. Wir lesen, dass die Juden, zum Beispiel Aquila und Priscilla, die kamen ja aus Rom. Sie mussten aber Rom nach dem Befehl des Kaisers verlassen. Alle Juden mussten Rom verlassen. Also Aquila und Priscilla waren auch Juden. Ja? Und somit ist eine Gemeinde entstanden ohne Juden. Und dann entsteht eine Gefahr. Gemeinde ohne Juden. Dass die Heiden meinen, wir sind jetzt was Besseres. Die Juden sind ja gar nicht da. Und tatsächlich diese Theologie, das antijüdische Theologie, kam sehr früh in der Kirchengeschichte hinein. So dass ein Jude, der sich zu Jesus bekehrt hat, oft nicht willkommen war in der Gemeinde. Wisst ihr, ein gewisser negativer Höhepunkt war tatsächlich der Zweite Weltkrieg. Es war die darbistische Brüderbewegung Deutschlands damals, dass unter dem Befehl des Nationalsozialismus sie ihre gläubige jüdische Geschwister aus der Gemeinde rausstellten. Ist das nicht krass? Wir glauben gemeinsam an Christus und auf einmal beten wir Christus nicht mehr gemeinsam an. Weil Gesetze einer Nation über Gott standen. Antisemitismus. Und mit diesem Gedanke nochmal sagt Paulus, ihr, die ihr Gnade jetzt verstanden habt, stellt wahrscheinlich diese Frage, was ist jetzt mit Israel? Kapitel 11, Vers 1. Wir werden jetzt nicht die ganze Kapitel lesen, ich nehme einfach einzelne Verse heraus. Ich frage nun, hat Gott etwa sein Volk verstoßen? Und dann kommt Paulus mit seinem Lieblingssatz, das sei ferne. Also, so einfach ist die Antwort. Und Paulus gibt da nochmal 7 Punkte. Paulus sagt, die Vers 2 bis 6 sagt er, es gibt jetzt schon einen Überrest, der nicht verworfen worden ist. Und dieser Überrest, der nicht verworfen ist, ist der gläubige Überrest. Nochmal, Paulus, ein Jude, der glaubt. Die Apostel waren Juden. Die erste Gemeinde war jüdisch. Und so durch die ganze Kirchengeschichte gab es immer gläubige Juden. Ich lese Vers 5 und 6. So ist nun auch der jetzigen Zeit ein Überrest vorhanden aufgrund der Gnadenwahl. Wenn aber aus Gnade, so ist es nicht mehr aus Werke willen, sonst ist die Gnade nicht mehr Gnade. Wenn aber um der Werke willen, so ist es nicht mehr Gnade, sonst ist das Werk nicht mehr Werk. Also, was sagt er? Es ist Gottes Souveränität, der einen gläubigen Überrest übrig ließ, weil Gott es so verheißen hat. Ein gläubiger Überrest. Das ist Punkt Nummer 1. Also, durch die ganze Kirchengeschichte gab es immer einen gläubigen jüdischen Überrest. Zweiter Punkt, die Vers 11 bis 15. Der Fall Israels ist ein Teil von Gottes Plan. Der Fall Israels ist den Heiden zum Heil geworden. Und in dieser Heil geworden für den Heiden sehen wir eine Garantie für die zukünftige Errettung Israel. Ich lese Vers 11 bis 13. Ich frage nun, sind sie denn gestrauchelt, damit sie fallen sollten? Das sei ferne. Sondern durch ihren Fall wurde das Heil den Heiden zuteil, um sie zur Eifersucht zu reizen. Sehen wir unsere Berufung? Sehen wir die Berufung der Gemeinde Israel zur Eifersucht zu reizen, nicht sie zu vernichten, Eifersucht zu reizen. Tun wir dies? Ich glaube, diese Eifersucht zu reizen, ist eine gesellschaftliche Aufgabe, der wir auch gegenüber der Gesellschaft haben. Warum? Wisst ihr, auch wenn oft in der Gesellschaft das Sünde proklamiert und zelebriert wird, schauen Sie in die Gemeinden hinein und Sie sehen was? Funktionierende Ehe, Familie, funktionierende Gemeindeleben. Wisst ihr, was die Gesellschaft sehr zur Eifersucht reizt? Das, was wir am Anfang gemacht haben. Also positive Eifersucht. Singen. Zwei meiner Freunde in Israel, die haben sich bekehrt, weil wir so viel gesungen haben. Die sagten, was ist mit euch los? Das kennen die nicht mehr. Die gehen sehr wohl nach Open Airs und so weiter, aber sie singen nicht. Da wird Sünde zelebriert. Aber dann kommen die Christen und die haben Freude im Herrn, die haben Zuversicht im Herrn, die haben das göttliche Ordnung ist im Vordergrund. Nochmal, funktionierende Familie. Ich weiß, auch unter Christen gibt es Probleme, auch Eheprobleme. Und wisst ihr, warum wir Eheprobleme haben unter Christen? Weil, ihr wisst, Wort Ehe, ja. Zweimal E, zwei Egoisten, die zusammengekommen sind. Aber mittendrin ist der H, der Herr. Wenn der Herr im Mittelpunkt bleibt und ist, dann gibt es kein Problem. Und dann sind die zwei Egoisten, schauen auf den Herr. Auf dem Moment, wo man der Herr wegdenkt, dann gehen die zwei Egoisten aufeinander los. Das ist eigentlich kurz gefasst. Ja, jetzt habt ihr auch noch ein Eheseminar gehabt. Ja, ganz kurz gefasst. Okay? Aber es ist meistens der Fall. Es tut mir leid. Ja, so einfach ist es. Ja, so einfach ist es. Nicht immer. Ja, ist nicht schon klar. Aber nochmal. Wir sehen das bei uns im Nachbarschaft. Da kommen die Kinder zu uns nach Hause und sie sehen ein Funktionieren der Familie. Die sind so gern bei uns und nicht bei ihren Eltern, interessanterweise. Es, Liebe ist da. Zuversicht ist da. Respekt ist da. Aber genau das gleiche Aufgabe haben wir gegenüber das jüdische Volk. Liebe zum Wort Gottes, das verstehen die Juden nicht. Was ihr habt denn Geschichte David und Goliath im Sonntagsschul durchgenommen? Das ist momentan die Lieblingsgeschichte, mein jüngster Sohn, ja. Er hat sich noch nicht entschieden, ob er Goliath oder David ist, ja. Aber die verstehen das nicht. Die Geschichte Jona in der Sonntagsschule. Ihr nehmt das ganze Alte Testament durch in der Gemeinde. Ja, tun wir. Ja, aber das ist doch unser Buch. Ist es euch? Ist es auch? Danke dafür. Eifersucht. Zuversicht und vor allem Zuversicht. Wir wissen, wo es hingeht. Dritter Punkt. Die Verse 16 bis 24. Da die Wurzel, daher die Erzväter heilig sind, sind es auch die Zweige. Das heißt, das Volk Israel. Auch wenn jetzt nur ein Teil noch mit der Wurzel verbunden ist, wird doch das ganze Volk wieder in seinem eigenen Ölbaum eingepflanzt werden oder eingepropft werden. Na, wie sind eingepropft? Er gehört natürlich dazu. Und so lesen wir Vers 18 bis 20. So überhebe dich nicht gegen die Zweige. Überhebst du dich aber, so bedenke nicht, du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel trägt dich. Nun sagst du aber, die Zweige sind ausgebrochen worden, damit ich eingepropft werde. Ganz recht. Um ihres Unglaubens willen sind sie ausgebrochen worden. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig, sondern fürchte dich. Eine klare Rede an uns. Überhebt euch nicht, weil Gott in seiner Souveränität kann sie was wieder hineintun. Und das wird er auch machen. Genau das, dies ist der Grund, warum sie zurück sind in dem Land, wo Gott verheißen hat. Und dann kommen wir zum Höhepunkt vom Römer Kapitel 11. Vierter Punkt. Die Zeit, in der Gott aus allen Nationen sich ein Volk sammelt, ist befristet. Anders gesagt, die Gemeindezeitalter ist befristet. Nachdem es abgelaufen ist, wird Gott Israel erretten. Lass uns lesen alle drei Verse. Ab Vers 25. Denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt. Und interessant, was sagt er? Paulus offenbart uns viele Geheimnisse. Und da offenbart er die Gemeinde ein Geheimnis, was das Unglaube Israel angeht. Wenn er vorher gezeigt hat, Es gibt einen gläubigen Überrest, einen ungläubigen Überrest. Der Auftrag, er hat sich verworfen und wie sie aufnehmen wird und wiederum der Auftrag der Gemeinde an ihnen. Sagt er jetzt ganz klar, Geschwister, unsere Zeit der Gemeinde ist begrenzt. Und er nennt es ein Geheimnis. So verstehen wir auch, vielleicht für viele ist es ein Geheimnis geblieben. Es sollte aber nicht so sein, weil Paulus es offenbart. Aber nochmal, denn ich will nicht, meine Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt bleibt, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Israel ist zum Teil Verstockung widerfahren, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Erstmal zum Teil, da bestätigt er der erste Punkt, einen gläubigen Überrest. Und dann sagt er, bis. Die Verstockung Israel wird mal aufhören, sonst würde er das Wort bis nicht benutzen. Bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Dieser Vers gibt es unterschiedliche Erklärungen. Ich verstehe es so, ganz kurz gesagt, bis die Gemeindezeitalter vorbei ist. Das heißt, bis der Letzte, der Gott bestimmt hat, in der Gemeinde hineinkommt, ist die Zeit vorbei. Und dann sagt Gott durch Paulus, und so wird ganz Israel gerettet werden. Wie geschrieben steht, aus Zion wird der Erlöser kommen und die Gottlosigkeit von Jakob abwenden. Und das ist mein Bund mit ihnen, wenn ich ihre Sünden wegnehmen werde. Und das ist wichtig, was da steht. Wenn ich ihre Sünde wegnehmen werde. Ihre. Welche? Die Sünde Israels. Da offenbart Gott, ich werde es tun. Sie können gar nicht. Sie werden es probieren. Religiosität, Gesetze, Regeln und so weiter. Nein, sie werden nie vor mir bestehen können. Aber ich werde meine Gnade ihnen offenbaren. Sie werden mich anschauen, den sie durchbohrt haben. Und ich werde sie reinmachen. Alle Sünde, alle Schuld wegnehmen. Geschwister, das ist der Grund, warum wir nachher zum Tisch des Herrn kommen. Wir erinnern uns, er kam als der Lamm Gottes. Er kam, um unsere Sünde wegzunehmen. Es kam nicht von uns. Sein Werk ist es. Und genau dies, was damals am Kreuz von Golgatha geschah, wird seine Gültigkeit auch haben für Israel, dann, wenn er sich ihnen offenbaren wird. Aber dann ist die Gemeindezeit auch vorbei. Fünfter Punkt, Vers 28. Wegen der Liebe Gottes zu den Erzvätern bleiben ihre Nachkommen Geliebte. Sechster Punkt. Die Gnadegaben und die Berufung Gottes sind unbereubar. Er hat es so verheißen, er wird es auch tun. Vers 29. Und dann der letzte Punkt, der siebte Punkt. Israels Beiseitesetzung ist Gottes Weg und Methode, um sein Heil zuerst den Heiden zuzuwenden und um danach Israel zu begnadigen und wiederherzustellen. Vers 30 bis 32 lese es. Denn gleich wie auch ihr einst Gott nicht geglaubt habt, jetzt aber Barmherzigkeit erfahren habt, um ihres Unglaubens willen, so haben auch sie jetzt nicht geglaubt, um der euch erwiesene Barmherzigkeit willen, damit auch sie Barmherzigkeit erfahren sollen. Denn Gott hat alle miteinander in den Unglauben verschlossen, damit er sich über alle erbarme. Wir gehen nachher zum Tisch des Herrn nochmal. Warum? Wir haben Gnade erfahren. Aber diese Gnade wird Gott auch Israel offenbaren. Das rabbinische Verständnis ist folgendes: Durch Erfüllung des Gesetzes kann ich vor Gott bestehen. Also Erlösung aus eigener Kraft. Und diese Religiosität wird nichts bringen. Auch bei uns nicht. Viele Christen meinen auch, ich tue, ich bin ja dabei. Ich bin vielleicht als Kind getauft worden, ich habe die Garantie, ich bin dann mal beim Herrn. Du hast gar keine Garantie. Gar nichts. Hast du Gnade erfahren? Hast du Sündevergebung erfahren? Ist der Heilige Geist in dir? Solange du glaubst, dass du durch dich selbst gläubig geworden bist, Das ist ein falsches Verständnis vom Heil, vom Kreuz. Genau dies war das, ist das jüdische Problem bis heute. Aber er hat sie zurückgebracht, damit sein Reich aufgestellt wird, das tausendjährige Reich. Und somit sehen wir, der Kampf gegen Israel ist der Kampf gegen Gott. Wenn Israel vernichtet wird, erfüllt Gott sein Wort nicht. Aber weil er treu ist, sind sie zurück und sie werden in diesem Land überleben. Weil dieses Land hat er ihnen gegeben, damals unter dem Bund mit Abraham. Und wir dürfen an diese Verheißungen festhalten. Aber wenn wir daran nicht festhalten, wenn du nicht glauben, ist er eine Zukunft vor Gott, dann frage ich etwas anderes. Warum glaubst du, hast du eine Zukunft vor Gott? Auf was hältst du dein Glaube fest? Wenn Gott seinen Bund und seine Verheißung an Israel nicht hält, warum soll er es mit dir halten? Aber er hält sein Wort. Ja, Israel ist zurück, weil Gott es verheißen hat. Und Geschwister, ich sage euch eins, der Herr kommt bald. Maranatha. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Aber Vater, wir sehen unsere Welt und wir sehen, wie sich alles zuspitzt auf dein Kommen hin. Dieser Kampf gegen dein Volk Israel, dieser Überlebenskampf Israel dort im Nahen Osten, diese Feindseligkeit, wo wir weltweit sehen, die Länder rundherum, wo es nie akzeptieren werden, dass eine jüdische Nation entstanden ist. Ja, Herr, es ist der gleiche Kampf wie damals, auch der Amalek gegen Israel kämpfte. Auch der Amalek war ein Werkzeug des Teufels, damit Israel nie in dieses Land hineinkommt. Weil wenn sie im Land sind, erfüllt sich dein Wort. Das galt damals und das gilt auch heute. Und Herr, wir sind so dankbar, dass wir sehen, du hältst dein Wort. Wir sehen, wie du deine Verheißungen gegeben hast und wie sie sich erfüllen. Aber Herr, wir wissen, weil wir deine Kinder sind, auch für uns hast du eine wunderbare Verheißung. Du hast uns zu Kinder Gottes gemacht. Wir werden dich anschauen, wie du bist, Herr. Einmal in der Ewigkeit, ewig bei dir, Herr. Aber in dieser Zeit, wo wir auf Erde sind, hast du uns als Licht und Salz hineingesetzt, um ein Zeugnis abzulegen über diese Hoffnung, die in uns ist. Und Herr, auch wenn es immer enger wird in unserer Gesellschaft, auch wenn der Widerstand gegen deine Maßstäbe immer größer und größer wird, und der Hass gegen dein Wort immer größer wird, umso mehr wirst du uns Kraft schenken, ein Zeugnis zu sein. Ich möchte auch beten für die Gemeinde da in Jettingen, dass du sie eins machst in dir, dass sie eins bleibend in dir, Herr. Und dass sie da in dieser Region Licht sind, eine Fackel, der von weiter entfernt gesehen wird. Von dieser Hoffnung, der du uns hineingesetzt hast. Ja, Herr, wir glauben, du kommst bald. Und wir beten auch für dein Volk Israel. Herr, öffne du ihre Augen. Öffne ihre Augen, dass sie sehen, es gibt Zuversicht, es gibt Hoffnung, es gibt Erlösung. Und die ist durch dich, Herr Jesus, und durch dich allein. O Herr, lass sie es erfahren. Gib die gläubigen Geschwister im Land Kraft, Mut, Zuversicht. Gib ihnen diese Kraft, ein Zeugnis abzulegen, Hoffnung zu vermitteln. Du siehst auch unter den Palästinensern, Herr, diese große Not, wo über sie gekommen ist, weil sie das Volk so, dein Volk so hassen. Aber Herr, auch dort sind gläubige Geschwister in dieser Elend, in dieser schlimmen Zeit. O Herr, gib auch denen Kraft, dass sie den Blick nicht verlieren und in diese ganze Elend Licht sind. O Herr, bewahre du sie. Danke, dass wir wissen, in dieser Dunkelheit bist du dennoch gegenwärtig. Segne unsere Geschwister, auch dort im Land Israel. Und Herr, komme bald. Amen.